melden sich die Bremer Bilderbuchgespräche. Mein Name ist Marc Kudlowski und mit mir ist meine liebe Kollegin aus Bremen. Ich sehe sie nicht richtig, der Schnee rieselt so stark. Elisabeth, stehst du vor der Tür?
Ja, ich bin total bereit und schon richtig in Vorweihnachtsstimmung, weil ich so schöne Weihnachtsgeschenke von dir bekommen habe. Ich bin sehr gespannt auf die heutige Folge und bin auch ein bisschen aufgeregt, weil es was ganz was anderes ist, was wir heute machen, als wir bisher gemacht haben.
Ja, heute wird gewichtet. Ich habe ja auch zwei Geschenke hier liegen und ich bin auch schon ganz aufgeregt, was du mir dazu gesandt hast. Jeder von uns hat zwei bildbasierte Erzählmedien vom anderen zugeschickt bekommen, die in diesem Jahr 2020 erschienen sind und die wir guten Gewissens, glaube ich, auch unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen können. Falls ihr also noch kein Geschenk habt, ein paar Tage ist ja noch Zeit, wenn dieser Podcast erscheint. Und ja, vielleicht können wir euch auch zu einem Geschenk für eure Liebsten anregen. Ja, wir werden jetzt so verfahren, dass immer einer von uns ein Geschenk auspackt, wie das beim Wichteln üblich ist. Gewürfelt wird jetzt nicht, das wäre nicht so schön für die Audioqualität. Und ja, Elisabeth wird jetzt, glaube ich, anfangen. Gleich wird es wahrscheinlich ein wenig knistern. Ich werde etwas zu dem, in diesem Fall, Bilderbuch sagen. Und dann werden wir versuchen, ja, ein wenig in den Austausch zu kommen, wie ihr das hier von diesem Podcast-Format gewohnt seid.
Ja, genau. Ich mache jetzt das erste Paket schon mal auf. Ich glaube, genau, ich habe ja beim Radio-Interview mal gelernt, man soll dann durchaus auch authentischen Sound mit einfließen lassen.
Dann lass es ordentlich knistern.
Nein, das ist ja nicht zu fassen, Marc. Das ist total lustig. Guck mal auf die Karte, die ich dir mitgeschickt habe.
Ja, weiß ich. Deswegen habe ich eben schon gelacht im Vorgespräch. Vor allen Dingen ja auch, vielleicht sagst du es einmal, was das ist. Ich hab ein bisschen Angst, dass du es mir auch geschenkt hast. Kann das sein?
Nein, genau. Also es ist total lustig, weil ich habe eine Karte gebastelt von dem Bilderbuch der Outlaw, aber ich habe dir dieses Bilderbuch nicht geschickt, habe aber drunter geschrieben, dass dieses Bilderbuch auch geeignet wäre für den Podcast und dass es auch natürlich dieses Kriterium der Mehrfachadressiertheit und der vielfältigen Fragestellungen erfüllt. Und ich finde es total lustig, dass das jetzt in meinem Päckchen ist.
Muss ich es jetzt umtauschen?
Nein, das ist total super, weil damit greifst du ja letztlich was auf, was ich jetzt auch schon mit der Karte ein bisschen auch mit in dein Päckchen gepackt habe. Aber erzähl doch mal, warum du es ausgesucht hast.
Ja, ich habe gedacht, der Outlaw oder zu Deutsch der Gesetzlose, aber für die deutsche Fassung ist der Originaltitel beibehalten worden. Passt natürlich super zu Weihnachten, der Gesetzlose. Der Weihnachtsmann ist ja auch irgendwie ein Gesetzloser. Erschienen ist das Bilderbuch im Verlag Freies Geistesleben, ein kleiner, feiner Verlag. Und ehrlich gesagt habe ich das Bilderbuch ausgewählt, zunächst, weil ich den Namen der Autorin so großartig finde. Nancy Woe, ja, also Nancy Woe, ho, 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 ho. Also so kurz und knackig, Nancy Woe. Das hat mir einfach gut gefallen. Und darüber hinaus bin ich auf das Bilderbuch schon aufmerksam geworden in der Ausgabe 8 2020, der Eselsohr. Dort fand sich eine ganzseitige Anzeige. Und es war nicht nur der Outlaw, der dort beworben wurde durch den Verlag, sondern auch der Ranger. Also das war eine zweigeteilte Anzeige. Und ja, irgendwie ist das bei mir verhaften geblieben. Genau aus dem Grund, was du gerade sagtest. Ich interessiere mich, beziehungsweise wir interessieren uns ja für auch Crossover-Bilderbücher, also All-Age-Titel, die für alle Altersklassen geeignet sind, sodass die Vorlesenden, genauso wie diejenigen, denen vorgelesen wird, immer noch etwas entdecken können. Also, dass das wirklich literar-ästhetisch komplexe Bilderbücher sind für alle Generationen. Und hier ist es so, das musste ich allerdings zunächst einmal nachlesen, dass diese Anzeige des Verlages so nicht ohne Grund geschaltet wurde, da der Outlaw die sogenannte Crow, also Krähen-Stories-Trilogie eröffnet. Und der Ranger ist der zweite Band. Und wenn du mal die erste Seite, ja, doch die erste Seite der Narration selbst aufschlägst, also das Vorsatzblatt übergehst, dann sieht man dort auch eine Krähe, die sich im Anflug auf einen Ast befindet. Und ich denke, dass es auch so bei der Ranger sein könnte, dass eine das Geschehen observierende Krähe die Geschichte eröffnet und schließt. Hier ist es auch so, dass die Geschichte damit geschlossen wird, dass wieder in diese Einstellung über die gesamte Landschaft zurückgegangen wird. Und die Krähe, das Geschehen, das sich dann dazwischen entwickelt, gewissermaßen observiert. Vielleicht noch mal kurz zu Nancy Woe. Sie ist Kanadierin und Kanada war oder wäre in diesem Jahr Ehrengast auf der Frankfurter Buchmesse gewesen. Und aus diesem Grund erscheinen in diesem Jahr verhältnismäßig viele Bücher von kanadischen AutorInnen. Und was ich ganz bemerkenswert an diesem Bilderbuch finde, ist nicht nur das eher seltene Kompaktformat, es ist ja doch etwas kleiner als das gewöhnliche Bilderbuch, sondern auch der Umfang bricht etwas aus der Standardisierung aus. Wir haben ja üblicherweise 32 Seiten, hier haben wir 36 Seiten. Und dieses Prägecover finde ich sehr schön, dass man den Outlaw erspüren kann. Und die Schrifttype ist auch gesetzt in einer typischen Schrift, die auf sogenannten Wanted-Plakaten im Wilden Westen genutzt wurde. Das ist die Schrifttype Clarendon, wenn ich das richtig ausspreche. Und nicht nur die Schrifttype, auch weitere Details des Bilderbuchs verweisen auf das Genre des Western. So zum Beispiel die angesprochene erste Doppelseite, auf der ein Establishing Shot simuliert wird, also wir einen Überblick über die Szenerie erhalten. Das findet auch häufig im Westernfilm Eingang. Auf der Textebene gleichzeitig beginnt die Geschichte wie ein Märchen. Es war einmal ein Gesetzloser. Und wir haben durch die Geschichte hindurch, beziehungsweise durch das Bilderbuch hindurch, immer Doppelseiten. Also es ist nicht so, dass auf zwei nebeneinander liegenden Seiten unterschiedliche Szenen dargestellt werden, sondern Szenen werden immer über die Doppelseiten hinweg dargestellt. Und im Zentrum der Geschichte steht der Outlaw. Die Figur des Outlaw, also des Gesetzlosen, bleibt namenlos. Diese Identitätsverengung darauf, dass er straffällig geworden ist, findet auf der Bildebene meines Erachtens eine sehr schöne Entsprechung. Wenn du jetzt von Seite 1, 2 weiterblätterst auf Seite 5, 6, dort sehen wir den Outlaw als dunkle Silhouette im Vordergrund auf Eisenbahnschienen stehen. Und diese dunkle Silhouette zeigt meines Erachtens sehr schön, dass diese Figur einfach nur als der Outlaw wahrgenommen wird. Also dass sie gar keine richtige Ausgestaltung zunächst erfährt, sondern es ist ein namenloser Outlaw, der da durch die Gegend gewissermaßen geistert. Und auf der Textebene wird von seinen Missetaten gesprochen. Und das, finde ich, ist jetzt der ganz grandiose Punkt dieses Bilderbuchs. Diese Missetaten haben sich in die Landschaft, die da die Zugschienen rahmt, eingebrannt. Und dazu hat Nancy Woe Zeitungsausschnitte und Textilien aus den 1850er und 1860er Jahren genutzt und diese mit Tusche und Wasserfarben collagenartig in den Raum bzw. den Boden der Umgebung eingearbeitet. Diese Schwerpunktsetzung auf die Bildebene findet auch noch an anderen Stellen seine Fortsetzung. Und dieses Einarbeiten der Zeitungsausschnitte in den die Figuren umgebenden Raum findet schon statt auf Seite 1, 2, wenn man genauer schaut. Also dort sieht man, dass auch Zeitungsausschnitte in diesem Establishing-Shot in die Umgebung eingearbeitet wurden. Wie die Geschichte dann weitergeht, also eine Stadt oder die Umgebung dort, die beschrieben wird, wird durch den Outlaw heimgesucht und eines Tages bleibt der Outlaw aus. Das wird nicht näher begründet, warum dies der Fall ist. Es findet dann ein Zeitsprung statt und ein sogenannter Fremder betritt die mittlerweile geradezu tot anmutende Stadt. Das zeigt sich daran, dass die Bevölkerung verarmt ist. Das wird dadurch dargestellt, dass die Gebäude verfallen sind und die BewohnerInnen hager und bleich daherkommen. Diesen Punkt finde ich ganz interessant, weil es andeutet, dass Reichtum oder Armut einer Stadt nicht an den Gesetzlosen und seine Verbrechen gebunden gewesen zu sein scheinen. Was man ja denken könnte, wenn der Gesetzlose nicht mehr Einzug hält, dass es den BewohnerInnen der Stadt besser geht. Aber hier ist das Gegenteil der Fall. Und dieser Fremde kommt in die Stadt und ohne Aufforderung fängt er an zu reparieren, was zu reparieren ist. Also er baut die Stadt wieder auf. Gleichzeitig sehen wir den Fremden indes nicht. Also sein Gesicht ist immer verdeckt. Er erscheint wieder als eine Art Silhouette. Also er arbeitet beispielsweise an einem Trog mit einem Hobel und wir können ihm nicht ins Gesicht schauen. Und erstmals gibt er sich uns Betrachtenden zu erkennen als ein Junge, vermutlich Lebensmittel gestohlen hat und der Fremde für diesen augenscheinlich Partei ergreift. Und ich sage vermutlich und augenscheinlich, weil an diesen Stellen nur die Bildebene erzählt. Und das ist das Markante für dieses Bilderbuch, dass die Bildebene mehr und anderes als die Textebene erzählt. Also die Textebene ist recht zurückgenommen. Das wundert auch nicht unbedingt, da Nancy Woe selbst Architektur und Kunst studiert hat. Sie also hier einen Schwerpunkt auf die Bildebene setzt, wobei ich nicht sagen möchte, dass die Textebene abfällt, wie dies beispielsweise bei mit dem Ballon in die Freiheit der Fall war. Also die deutsche Übersetzung finde ich hier auch gelungen, aber die Textebene ist halt recht schlicht. Und dieser Junge, für den der fremde Partei ergreift, weicht dem Fremden nicht mehr von der Seite. Dieser wird für den Jungen zu einer Art Mentor und plötzlich geschieht es, dass Bewohnerinnen der Stadt den Gesetzlosen bzw. den Fremden als Gesetzlosen wiedererkennen. Und da findet auch etwas sehr Interessantes auf der Bildebene statt. Das ist kurz hinter der Hälfte. Vielleicht findest du die Seite dort, sägt der Junge gerade eine Holzlatte kleiner mit dem Fremden. Und vorne links auf der Doppelseite finden sich zwei Herren und der eine zeigt auf den Fremden und erkennt ihn wieder. Und wenn man dort unter die Böcke schaut, auf der die Holzlatte liegt, an der der Junge gerade sägt, sieht man wieder die Zeitungsausschnitte, die eingearbeitet sind in den Boden und diese wirken wie ein Schatten, den der Fremde nicht so recht los wird, beziehungsweise der Gesetzlose. Also ich finde, hier ist ganz viel symbolhaft in die Umgebung durch diese Zeitungsausschnitte eingearbeitet. Ja, diese Spuren der Vergangenheit, die wird der Fremde nicht recht los. Jedoch endet die Geschichte mit einem optimistischen Ausblick. Die Bevölkerung ist gespalten im Fortgang der Geschichte, ob man dem Gesetzlosen seine Missetaten vergeben sollte. Aber der Ausblick ist optimistisch, weil wenn wir ganz ans Ende der Geschichte schauen, die wieder mit einer Einstellung, also einer totalen Einstellung über die gesamte Umgebung endet, wenn man da den Eingang der Geschichte mit dem Ausgang der Geschichte vergleicht, so sieht man, dass Spuren der Vergangenheit in Form der Zeitungsausschnitte langsam zu verbleichen beginnen oder schon gänzlich verschwunden sind. Da muss man dann aber sehr genau hinschauen. Und das hat mir besonders gut gefallen und deswegen würde ich das Bilderbuch empfehlen wollen, weil die Bildebene hier mehr und anderes als die Textebene erzählt. Und eine Schwierigkeit beim Umgang mit Bilderbüchern ist ja häufig, die Bildebene auch wirklich so zu fokussieren, ja, dass man sich Zeit nimmt, dass man ins Bild hineingeht. Und das ist meines Erachtens ein schöner Gegenstand, um aufmerksames Sehen zu üben und auch die Notwendigkeit dafür evident werden zu lassen und zum Beispiel im Rahmen eines Vorlesegesprächs eben auf die Details auf der Bildebene zu fokussieren. Deswegen habe ich den Gegenstand ausgewählt.
Ja, vielen Dank. Auf jeden Fall ist es aber auch so, dass ja ein Thema aufgegriffen wird, das in ja der Schule, je nachdem, wo man es dann einsetzt, auch sehr ambivalent diskutiert werden kann, weil es geht ja letztlich darum, ja, kann man Wiedergutmachung leisten? Ab welchem Punkt ist Wiedergutmachung möglich oder nicht möglich? Was man ja auch sieht an den Erwachsenen, die unterschiedlich reagieren. Manche sind ganz ablehnend gegenüber diesem Outlaw und sind nicht bereit, ihm zu verzeihen. Und am Ende heißt es ja auch so, fuhr der Gesetzlose fort, Wiedergutmachung zu leisten. Hier finde ich sehr interessant, dass der Junge mit ihm geht. Das heißt, dieser Junge wird offensichtlich von dem Gesetzlosen dann mitgenommen. Und dann ist ja der letzte Satz, und vielleicht ist es das, was schließlich zählt. Das haben wir tatsächlich auch in der Jury für den Huckepack-Preis diskutiert, dieses Buch. Also es ist jetzt natürlich kein Huckepack-Buch, aber wir sichten da ja immer die Neuerscheinungen des letzten Jahres. Und da wurde darüber sehr kritisch auch diskutiert, weil gesagt wurde, ja, manche Verbrechen kann man auch nicht mehr wieder gut machen und manche Dinge sind nicht zu verzeihen. Und deswegen ist vielleicht diese Botschaft auch, ja, auf jeden Fall ambivalent zu diskutieren. Und das finde ich auch spannend, ne? Also dass man sagen kann, okay, es ist auf jeden Fall zwischen Text und Bild ganz viel, was man besprechen kann. Und das ist aber thematisch auch richtig anspruchsvoller Tobak, würde ich sagen.
Ja, und kommt in dieser Reduziertheit daher. Und das gefällt mir besonders gut. Ja, schön, dass du nochmal die inhaltliche Ebene entfaltet hast.
Ja, super. Vielen Dank. Das ist wirklich lustig, weil Weil ich mir, als ich die Karte gemacht habe, auch noch gedacht habe, ach Mensch, hätte ich vielleicht doch lieber das Buch aussuchen sollen. Und jetzt ist es aber total gut für mich.
Ja, da hätten wir eine Doppelung gehabt.
Ja, genau. Gut, aber dann darfst du jetzt einmal auspacken.
Oh ja, das erste Geschenk in 2020. Dann lasse ich es mal ordentlich knistern. Erschienen im Tyrolia Verlag. Was könnte das denn sein? Ah, ein eiskalter Fisch.
Genau.
Ich bin gespannt, was du dazu zu erzählen hast. Habe ich schon wahrgenommen in Besprechungen, zum Beispiel in der Eselsohr. Hat mich interessiert. Freue ich mich sehr drüber.
Ja, das ist ganz lustig, weil ich hatte es dir, glaube ich, auch kurz mal nach der ersten Jury-Sitzung der Huckepack-Jury geschrieben, dass das für mich ein ganz tolles Buch ist und auch ein Favorit für den Huckepack-Preis ist. In dem Buch kommt man im Prinzip mit dem ersten Satz schon in so eine irritierte Situation. Der erste Satz lautet: Heute war der schönste Tag in meinem ganzen langen Leben. Heute ist Onno gestorben. Und da wird im Prinzip schon dieses gesamte Gefühlsspektrum, das das Buch abdeckt, aufgemacht. Also vielleicht ganz kurz zum Hintergrund. Das ist von Frauke Angel geschrieben, von Elisabeth Kiesel illustriert und eben erschienen bei Tyrolia. Die Geschichte wird erzählt aus der Perspektive eines Jungen, dessen Fisch stirbt am Anfang, und es ist der schönste Tag in seinem Leben, weil sein Vater an diesem Tag erstmals Gefühle zeigt und ihm auch das Gefühl vermittelt, für ihn da zu sein. Es wird viel auch so nacherzählt von dem Jungen, wie der Vater sich selber präsentiert gegenüber dem Jungen. Er sagt zum Beispiel, dass der Papa nie weint. Papa hat es nämlich nicht so mit der Gefühlsduselei, sagt er. Aber heute hat er sich gefühlt und das war überhaupt nicht dusselig. Das heißt, wir haben auch hier so kleine Wortspiele mit drin. Und diese Emotionalität, die der Junge an dieser Stelle erfährt, wird dann eben noch ein bisschen ausgeschmückt. Also, dass der Vater ihn das erste Mal in den Arm nimmt an dieser Stelle, beschreibt es so: Papas Arme sind immer stark und steif wie sein Hemdkragen, aber heute die Überraschung. In Papas Arm war es weich und warm und sein Kragen hat Knitterfalten bekommen. Das heißt, der Tod dieses Fisches, von dem auch behauptet wird, dass der Vater den eigentlich gar nicht mochte, löst eine Annäherung zwischen Vater und Sohn aus, die sehr berührend ist und die auch wiederum, das war jetzt in der Auseinandersetzung mit dem Buch, zwischen unterschiedlichen Menschen auch ganz interessant, dass auch Diskurse zwischen Erwachsenen ausgelöst wurden, also eigene Erfahrungen, insbesondere von Männern, die das auch so bestätigt haben, zu sagen, ja, ich habe das auch so empfunden, also wo man auch so eine Vaterrolle hier sehen kann, die aufgebrochen wird in dieser emotionalen Situation. Und interessant ist es eben auch im Zusammenspiel von Text und Bild. Wir haben ja den Jungen, der das sozusagen aus seiner Innensicht beschreibt. Wir haben in den Bildern aber natürlich eine Außensicht auf Vater und Sohn, die sehr innig dann auch zusammen sind. Sie liegen dann zusammen auf der Couch und der Junge war dann eigentlich, so beschreibt er das, gar nicht mehr traurig, hat aber trotzdem noch ein bisschen geschnieft, damit Papa ihn nicht gleich wieder loslässt, und beschreibt das dann auch mit so Worten wie: Das war vielleicht eine Kuscheltyperei. Also auch sehr authentisch an dieser Kinderperspektive dran. Der Junge bereitet dann die Beerdigung vor und in dem Zusammenhang wird noch ein zusätzliches Themenfeld aufgemacht, nämlich dass die Mutter die Familie zwischendurch verlässt, also oder immer wieder verlässt. Von Mamas Zettel, den sie für Papa geschrieben hat, bevor sie weggegangen ist, schreibt der Junge nämlich dann einen Satz ab. Und dieser Satz hat dann wieder einen Zusammenhang mit dem Fisch: Ich liebe dich sehr, auch wenn du ein eiskalter Fisch bist. Das heißt, der Fisch erfährt dann an dieser Stelle so eine doppelte Bedeutung. Der Fisch ist natürlich das Haustier des Kindes, das gestorben ist, aber auch der Vater ist eben ein eiskalter Fisch oder wird als eiskalter Fisch beschrieben. Der Junge bereitet dann die Beerdigung ein bisschen vor. Onno kommt aber nicht in den Himmel, sondern in die Elbe. Das steht zu diesem Zeitpunkt schon fest. Und der Junge nimmt dann auch noch das Parfüm der Mutter, damit er noch besser riecht. Der Vater ist nämlich grundsätzlich der Meinung, dass Haustiere immer stinken, und ist dann bereit für diese Beerdigung. Die Mutter kommt auch rechtzeitig wieder, um zu dieser Beerdigung da zu sein. Und am Ende sieht man die Familiensituation. Die Familie steht zusammen. Der Junge wirft Blumen in die Toilette und dann heißt der letzte Satz: Dann haben wir zusammen unsere Hände auf die Klospülung gelegt und gedrückt. Das heißt, das ist dann ja der Abschluss der Beerdigung und gleichzeitig auch ein ja, abschließendes Familienbild. Alle sind zusammen und alle sind irgendwie verbunden in dieser Traurigkeit und in diesem Gefühl, aber auch sich gegenseitig eine Unterstützung sein zu können. Marc, was ist dein erster Eindruck?
Ich habe erstmal eine Frage an dich. Ist es so, dass der Fisch dann eine Funktion oder sein Tod eine Funktion für die Familie insofern übernimmt, als dass der Vater als eiskalter Fisch jetzt verlebendigt wird, während Onno gestorben ist, ist er jetzt regelrecht am Leben und dadurch die Mutter auch wieder Bezug zu ihm als Mann findet und gleichzeitig ist das ein Mädchen oder ein Junge, das Kind, oder bleibt das offen?
Ich glaube, es bleibt offen. Also ich hätte, das ist ja immer interessant, ne, dass man selber, ich hätte es jetzt als Jungen eingeordnet. Ja. Und ich finde, es passt auch zu dieser Thematik, dass insbesondere Jungs vielleicht auch von Papas vielleicht jetzt nicht so eine körperliche, also ich glaube, es ist schon auch Thema, so diese männliche Zuneigung von Vater zu Sohn. Von daher hätte ich es jetzt als Jungen eingestuft, aber das bleibt eher offen, genau.
Ja, und hat der Fisch da diese Funktion, dass er die Familienbeziehungen wieder in Gang setzt oder seinen Tod, kann man das so sagen?
Ja, also jetzt, wo du das gerade so gesagt hast, ob er so eine übertragene Funktion hat, könnte man natürlich auch sagen, Onno ist gestorben, ist vielleicht auch so ein Teil des Vaters, ne? Also dieser eiskalte, der Fisch, der dann stirbt, es geht vielleicht auch ein bisschen damit einher, dass dieser eiskalte Fisch Teil des Vaters stirbt. Zumindest ist es ja in dieser Logik der Geschichte so, dass in diesem Moment, wo der Fisch real als Haustier stirbt, auch dieser Fischanteil des Vaters ein bisschen zu sterben oder abzunehmen scheint, weil er ja dann ganz anderes Verhalten plötzlich an den Tag legt. Genau, also von daher kann man natürlich da diese Leerstelle noch weitreichender deuten, vermute ich.
Und wenn ich mir die Bildebene anschaue, das finde ich ganz interessant, wurde stark mit Wasserfarben gearbeitet, was natürlich hier gut passt. Gleichzeitig ist die Art, wie das Ganze dargestellt ist, also ich glaube mit Bleistift wurden die Konturen gezeichnet, und dann zum Teil mit Tusche gearbeitet, hat das schon eine eher naive Form. Also dass das korrespondiert mit der kindlichen Perspektive. Würdest du das auch sagen?
Genau, also vorne steht es auch nochmal von der Technik her beschrieben. Für die Bilder in diesem Buch hat sie Aquarell mit Buntstift und Bleistift auf strukturiertem Papier kombiniert. Die Hintergründe wurden kollagiert und einzelne Elemente mit Hilfe des Computers koloriert. Also so ein bisschen, ja, eine Kombination. Ein
Verfahren.
Genau. Aber das stimmt natürlich, ne? In den Zeichnungen auch der Figuren bleibt es eben relativ einfach und vielleicht auch pointiert so in den Figuren, nicht so eine Ausgestaltung auch von Mimik, Gestik, eher reduziert, würde ich sagen. Und das passt, denke ich, schon auch ganz gut zu dieser Perspektive, wie das Kind auch die Welt wahrnimmt. Gleichzeitig haben wir ja dann auch eine sehr bemusterte Kleidung der Figuren, wo man auch nochmal überlegen kann, die Mutter ist da so mit so Rankwerk zu sehen und der Vater eben dann mit so gepunktet, der Junge in Streifen, also alles sehr gemustert.
Ja, mir gefällt aber auch die zweite Doppelseite ad hoc gleich gut, wo der Vater auf dem Sofa sitzt und weint, der Junge, also vermutlich Junge, sich an seine Schulter lehnt und die Umgebung in Form des, könnte ein Wäschekorb sein oder irgendein Behältnis, hat ein Katzengesicht und auch das schaut ganz traurig aus der Wäsche. Also da wird die innere Verfassung des Vaters gespiegelt in einem Gegenstand des Raumes. Sowas finde ich auch immer ganz großartig.
Ja, das stimmt. Das ist auch ganz interessant. Also auf den Bildern kann man, also obwohl die auf den ersten Blick so relativ so einfach aussehen, kann man da noch alles Mögliche entdecken, auch so in diesen Perspektiven, also in diesen Perspektiven, die auf den Jungen und den Fisch geworfen werden, so seine Aktion mit diesem Fisch, haben wir auch immer einen ausgeschmückten Raum und so einzelne Elemente, die dann besonders fokussiert werden. Auch diese Notiz, die er dann übernimmt von der Mutter, ich liebe dich sehr, auch wenn du ein eiskalter Fisch bist, die wird ja dann so in so einer Kinderschrift mit verschiedenen, ja, Fehlern, dem S ist falsch rum ist und dann auch so Durchstreichungen und sowas abgebildet. Und dann haben wir daneben noch so einen Abdruck von so einer Kaffeetasse, die da gestanden ist. Also auch um so diese Alltagsnähe und diese Verortung der Geschichte in so einem ganz normalen Familienalltag auch zu unterstreichen, aber halt sehr unaufgeregt und so. Also wir sehen zum Beispiel auch das Hochzeitsbild der Eltern an der Wand hängen und so ein Poster, wo Home is where your heart is, draufgeschrieben steht, ne? Also wo man immer so Verweise dann nochmal hat auf diese Emotionalität, die irgendwie in dieser Familie ja doch zumindest ausgestellt wird, die aber dann innerhalb der Familie zum Teil nicht so funktioniert in der Beschreibung des Kindes.
Die Seite, die du angesprochen hast mit dem Kaffeefleck auf dem Tisch, die ist mir auch als erstes aufgefallen. Ich konnte sie aber noch nicht gleich einordnen. Ich finde das aber auch ganz interessant, dass an der Stelle ja die Ich-Erzähl-Perspektive auch wirklich auf der Bildebene umgesetzt wird oder umgesetzt werden kann. Also dass man da auch wirklich in die Sicht des Protagonisten hineinschlüpft, was ja auch immer eine Schwierigkeit ist beim Bilderbuch, eine Ich-Erzähl-Perspektive durchzuhalten auf der Bildebene. Das scheint ja fast gänzlich unmöglich.
Ja, das stimmt. Also das ist meistens ja wirklich so, dass wir, wenn wir auf der Textebene die Ich-Erzählung haben, in der Bildebene ja die Außenperspektive einnehmen und nur manchmal dann vielleicht auch aus den Augen des kindlichen Protagonisten geschaut wird in die Welt. Und von daher, ja, stimmt, dass man es hier sehr authentisch nochmal wiedergegeben in dieser kindlichen Schrift auch, ja.
Und eine Assoziation wurde auch gleich bei mir wachgerufen. Das war ein Bilderbuch, das ich dir potenziell vorschlagen wollte für eine nächste Folge. Und zwar, das ist auch in diesem Jahr erschienen von John T. Howley und heißt Männer weinen. Und die Geschichte beginnt damit, dass es heißt, nee, Männer weinen nicht. Und ein Vater geht mit seinem Jungen durch die Straßen und überall weinen die Männer. Also zum Beispiel jemand, der Musik macht, ein ganz trauriges Lied und fängt dabei an zu weinen. Und ja, ganz interessant, dass zwei Bilderbücher, die thematisch ähnlich gelagert sind, kurz aufeinanderfolgend erscheinen. Weil ich glaube, der eiskalte Fisch ist ja auch in der ersten Hälfte 2020 erschienen.
Genau, also wir haben insgesamt jetzt auch in dieser Huckepack-Runde relativ viele Papa-Bilderbücher gehabt. Also das kann man wirklich feststellen, dass im letzten Jahr einige Papa-Bilderbücher erschienen sind, die aus ganz unterschiedlicher Perspektive wieder den Vater beleuchten. Also einmal eben so als Alleskönner-Papa, einmal eher so als so Mecker-Papa. Ne? Gibt es ganz verschiedene Herangehensweisen, wie Papas dann aus kindlicher Perspektive dargestellt werden. Und der eiskalte Fisch ist für mich eben deswegen auch da wieder ein besonderes Buch, weil ich auch glaube, dass damit sehr unterschiedliche Zielgruppen adressiert werden können. Also sowohl die Papas natürlich selber, die sich fragen können, wie ist das mit mir und meinem Sohn, aber auch die Papas, wie war das mit mir und meinem Papa? Ne? Also es wird da sehr viel so angestoßen an Reflexion über natürlich Männlichkeit und ja männliche Beziehungen, männliche Familienbeziehungen, finde ich sehr spannend.
Gefällt mir wirklich sehr gut. Da freue ich mich sehr drüber und das werde ich mir ganz in Ruhe nach Beendigung der Folge ansehen, durchlesen, betrachten, schmökern, stöbern.
Sehr schön. Gut. Dann werde ich jetzt einmal das zweite aufmachen. Und da du die ja auch noch einzeln verpackt hast, kann ich jetzt also nochmal rascheln. Und bin gespannt, was da drin ist. Ich bin ja immer so ein bisschen mit dem Papier vorsichtig, aber manchmal ist es nicht so.
Heiß es auch.
Ah! Hast du schon? Klassiker, der Grinch. Sehr schön, das ist ja cool. Von Dr. Seuss, der ja auch sehr bekannt ist in der Szene. Super. Hast du das wegen Weihnachten ausgesucht, Marc?
Jein. Also klar, es passt natürlich thematisch, der Grinch oder die geklauten Geschenke. Ist jetzt erst im September erschienen in einer Neuübersetzung von Nadja Budde. Und ich habe mich sofort daran erinnert, dass wir ja die Gemeinsamkeit haben, dass wir uns unabhängig voneinander mit Dr. Seuss Der Lorax auseinandergesetzt haben. Und ich finde, dass Dr. Seuss, also vorher, bevor du es in deiner Videoreihe zu BNE, ist es richtig, vorgestellt hast, habe ich immer gedacht, der heißt Dr. Seuss. dass der recht unterrepräsentiert ist im deutschsprachigen Bilderbuchdiskurs, weil in Amerika gehört er ja zu den prominentesten AutorInnen. Und
Fall.
Der Grinch ist ja der Weihnachtsklassiker überhaupt. Und in unser kulturelles Gedächtnis ist der Grinch meines Erachtens so richtig erst eingebrochen mit der CGI-Animationsverfilmung von 2018. Da habe ich auch nochmal nachgeschlagen. Das ist tatsächlich der erfolgreichste Weihnachtsfilm aller Zeiten. Und wow. Ich habe den gar nicht gesehen gehabt, weil ich seinerzeit 2000 die Verfilmung mit Jim Carrey gesehen hatte. Da diese Verfilmung, die habe ich damals überhaupt nicht verstanden. Weil wahrscheinlich, also ich hatte gar keinen Bezug dazu. Ich fand Jim Carrey klasse, aber irgendwie ist der Film auch ein bisschen an mir vorbeigegangen. Und jetzt habe ich mir aber in Vorbereitung auf die heutige Folge nochmal die Verfilmung angeguckt. Und ich fand es ganz interessant. Zum einen, das passt thematisch. Zum anderen, wir haben jetzt hier eine Neuübersetzung, weil dieser Klassiker lange Zeit vergriffen war. Also es gibt eine Übersetzung aus dem Jahr 2000 von Eike Schönfeld, die ist aber längst nicht mehr erhältlich. Wir haben wie bei der Lorax eine Übersetzung von Nadja Butte. Wir haben für Dr. Seuss den typischen Umfang von 56 Seiten. Das ist auch schon bei der Lorax der Fall. Also auch hier wird aus der gängigen Beschränkung von 32 Seiten ausgebrochen. Und auch hier wird eine Stadt in den Fokus genommen, in der BewohnerInnen wohnen. Und eine Figur dieses einstimmige Zusammenleben erschüttert, in diesem Fall der Grinch. Bei der Lorax war es ja der Einstler. Und während es in der Lorax Thneedville, die Stadt Thneedville ist, ist es hier Whoville. Und ich habe ein bisschen darüber nachgedacht. Whoville fokussiert ja auf die Individuen, die da wohnen, und Thneedville eher auf ja die Bäume, den Stoff, der von dem Einstler dann abgeschlagen wird und industriell verwertet wird zu diesen, wie heißen die eigentlich nochmal, die er damit macht? Weißt du das noch?
Schnuffelatuffs?
Ja, genau, die Schnuffelatuffs.
Oder die Thneeds, meinst du die Thneeds, ja. Die Schnäuche? Also diese Dinger, die sie von den Bäumen pflücken, oder die beziehungsweise die diese pushen auf den Bäumen, heißen Schnuffelatuffs, und er macht daraus einen Schnauch.
Ja, und hier ist es weniger das Material, das im Vordergrund steht, aber wiederum doch die materielle Dimension, weil der Grinch eben als Weihnachtsmuffel, der aus der Gesellschaft verstoßen ist, den Menschen Weihnachten wegnehmen will. Und er entwickelt den Plan, dass das doch gelingen müsste, wenn er all das klaut, was auf der materiellen Ebene Weihnachten ausmacht in westlichen Kulturen. Also den geschmückten Weihnachtsbaum, die darunterliegenden Geschenke, alle gehorteten Speisen. Und so in einer wirklich Nacht- und Nebelaktion er in die Rolle des Weihnachtsmannes schlüpft, alle Häuser aufsucht und die Menschen alles wegklaut und dann völlig erschüttert ist, als die Menschen dann doch zusammen Weihnachten feiern, weil Weihnachten eben doch mehr ist als die materielle Dimension. Ich habe es ausgewählt, weil es ein Klassiker ist. Ich finde es auch interessant, durch die Brille der kritischen Theorie zu lesen, also dass da ein Überschuss über den Konsum hinausgehend ist, der Gemeinschaft stiftet, dass es nicht das Materielle ist, dass es sich darin äußerlich manifestiert, aber dass da doch mehr ist. Und generell finde ich bei Dr. Seuss das Zurückgenommene auf der Bildebene spannend. Also dieser schwungvolle Bleistiftstrich, aber gleichzeitig wenige Farben, die genutzt werden, eigentlich nur schwarz und weiß. Und dann rot kolorierte Flächen, die Akzentuierungen vornehmen. Und wir hier auch einen Gegenstand haben, der eigentlich ja von 0 bis 99 rezipiert werden kann und sicherlich auch vielen Kindern bekannt ist, aber eben nicht durch das Bilderbuch, sondern wahrscheinlich durch die Neuverfilmung von 2018. Und ich es immer ganz interessant finde, bei Bilderbuchverfilmung da einen Medienvergleich vorzunehmen, weil bei Bilderbuchadaptionen ganz andere Adaptionsstrategien angewandt werden müssen als bei komplett schriftliterarischen Texten. Weil durch den begrenzten Umfang, egal ob es 32 Seiten oder 56 Seiten sind, da lässt sich noch kein 90-minütiger Spielfilm mit füllen. Das heißt, Figuren oder Handlungsstränge müssen tiefer ausgeleuchtet werden oder Leerstellen der Vorlage gefüllt werden. Gleichzeitig gibt es immer gewisse Anforderungen, dass die Kinokasse klingelt, sodass man auf sogenanntes Family Entertainment abstellen muss. Und das geht dann häufig mit Klischierung, Glättung und Effekthaschereien einher. Also, dass vieles vereindeutigt wird. Und wenn man das dann zusammenschaut, dann gibt es hier meines Erachtens, oder eine Zusammenschau vornimmt, dann gibt es hier meines Erachtens die Chance, für spezifische mediale Gestaltungsformen und Mittel zu sensibilisieren, ohne dass man das explizit analytisch ansprechen muss, sondern durch das Erfahren der unterschiedlichen medialen Fassungen dazu zu arbeiten, dass es dann sich nach und nach herausschält, wie Vorlage und Adaption in Verbindung zueinander stehen und wie nochmals Bilderbuchverfilmung im besonderen Bezug zur Vorlage nehmen.
Auf jeden Fall auch ja total interessant, weil alle Kinder den ja nur als dieses grüne Monster, als diese grüne Gestalt kennen, ne, die so automatisch damit assoziiert wird, ach ja, das ist ja das grüne Vieh, das da Weihnachten klaut und das ja in dem Buch überhaupt gar nicht so angelegt ist, sondern mit Rot ja auch eher so eine weihnachtlich konnotierte Farbe, mit Grün natürlich auch, aber nicht unbedingt vielleicht dieses Grinch-Grün, also diese weihnachtlich konnotierte Farbe genutzt wird in verschiedenen Helligkeitsstufen und das ja die einzige Farbe bleibt und aber ja dann auch eher so der Fokus auf dieser Mimik liegt in den Bildern, so dieses Listige und Tückische, was da sehr gut zum Ausdruck kommt, gerade weil die Bilder so reduziert sind. Also wie er sich so freut, dass er denn jetzt bald Weihnachten wegnehmen kann, finde ich, das wird da sehr schön deutlich in den Bildern. Und ich freue mich ja dann total gleich, das mal in Ruhe zu lesen, auch in dieser Übersetzung, weil ich fand die Übersetzung vom Lorax von Nadia Budde wirklich ganz hervorragend. Und es gab ja auch schon mehrere Lorax-Übersetzungen vor Nadia Buddes Übersetzung. Und ich würde immer die von Nadia Budde präferieren. Von daher finde ich toll, dass es jetzt auch eine Nadia Budde-Übersetzung vom Grinch gibt. Das ist auf jeden Fall eine gute Lektüre für unterm Weihnachtsbaum für die ganze Familie.
Vielleicht noch mal kurz zu der Übersetzung. Das Bilderbuch ist erst im September erschienen und es gab vorgestern schon 37 Sterne-Bewertungen auf Amazon. Also im Vergleich dazu, der Outlaw hat eine und das ist eine Rezension der Ayum. Und dort wird gestritten über die Übersetzung. Also es gibt Positionen, die sagen, das ist keine gute Übersetzung. Andere finden, das ist eine adäquate Übersetzung. Das Dr. Seuss ist immer schwierig zu übersetzen, aber da streiten sich dann die Geister. Das ist ganz interessant.
Ja, das war aber allerdings auch schon beim Lorax wirklich interessant, weil man so das Gefühl hatte, dass die Leute, die mit der alten Übersetzung aufgewachsen sind, assoziieren damit bestimmte Dinge und sind dann fast so ein bisschen beleidigt, wenn sich das plötzlich ändert und wenn das nicht mehr diesen Klang hat, mit dem sie selber groß geworden sind vielleicht, ne? Und das hat man ja auch bei Märchenillustrationen, finde ich, kommt es oft vor, dass Studierende dann irgendwie so ein bisschen irritiert sind, dass die Märchen jetzt so ganz anders illustriert werden, wie sie in Erinnerung haben, wenig idyllisch und so. Und ich finde, das kann man bei der Übersetzung, zumindest in diesem Diskurs um die Lorax-Übersetzung, war das auch auffällig, dass da so diese Kindheitserinnerung als Maßstab genommen wurden, um eine Neuübersetzung zu kritisieren. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht beim Grinch noch ausgeprägter ist, weil natürlich das viel verbreiteter ist als Geschichte und da vielleicht auch gerade Leute, die mit der alten Übersetzung vertraut sind, dann nicht so den Zugang finden zu der neuen. Aber ich bin gespannt und werden wir das auf jeden Fall nochmal
genauer. Guck mal, apropos Verbreitung, pass auf, jetzt kommt ein legendärer Moment.
Der Marc hat Grinch-Socken an. Ist ja nicht zu fassen. Wie cool.
Ich bin ja ein Opfer vom crossmedialen Merchandise. Ich gebe das zu.
Ja, aber auf deinen Socken ist er auch grün, ne? Also von daher ist es...
Ja, und die Spitzen sind rot.
Okay, also das ist ja auch spannend. Sehr lustig. Schade, dass man jetzt das im Podcast nicht sehen kann, wie adäquat du heute gekleidet bist für diese
Folge. Ich habe mich wirklich vorbereitet, innerlich und äußerlich.
Auf jeden Fall. Ja, vielen, vielen Dank.
Dann kommen wir zum vierten.
Ja.
Beziehungsweise du hast schon gesagt Graphic Novel. Ich habe aber es so ausgepackt, dass ich noch nicht gesehen habe, was es ist.
Ja, es ist eine Graphic Moment. Novel und... Und im Gegensatz...
Das ist gut.
Und im Gegensatz zu dem Grinch oder auch zu den anderen Büchern ist es, glaube ich, nicht so, dass man von einem Crosswerk sprechen kann oder nur insofern, als es natürlich dann ab Jugendalter aufwärts auch interessant ist und verschiedene Deutungsperspektiven eröffnet. Aber ich glaube, es ist für eine jüngere Zielgruppe jetzt eher weniger geeignet. Und ich muss sagen, und deswegen habe ich es dir auch mit geschenkt, dass ich selber erstmal nicht so einen direkten Zugang dazu gefunden habe, aber mir beim Lesen des Klappentextes direkt gedacht habe, ach Mensch, das wäre doch was für Marc. Und lass mal das Marc schicken und vielleicht kann er mir dazu noch ein bisschen andere Perspektiven aufzeigen zu dem Buch. Es handelt sich um Unfollow von Lukas Jüliger und das Buch wurde auch ausgezeichnet mit dem Lux, der vergeben wird von Radio Bremen und der Zeit. Das Buch ist jetzt für mich auch deswegen interessant, weil ich mich eben sehr viel auch mit Öko-Literatur, falls man das so abwertend beschreiben kann, beschäftige. Und in diesem Zusammenhang bin ich auch darauf gestoßen. Es wird bei Radio Bremen beschrieben als eine moderne Fabel über alternative Lebensentwürfe, die Klimakrise und die bizarren Auswüchse der Influencer-Kultur. Und bei Radio Bremen gibt es auch ein ganz interessantes Gespräch mit einem Jury-Mitglied, Anja Robert, die das auch mal gut beschreibt, warum das Buch den Preis bekommen hat. Das war für mich jetzt deswegen hilfreich, weil, wie gesagt, ich am Anfang eher irritiert war. Erzählt wird die Geschichte eines Jungen, der in sich die Natur trägt, also der ja aus der Natur sozusagen hervorgeht und die ganze Erdgeschichte noch in sich trägt. Er heißt dann auch im Laufe der Geschichte Earth Boy und es wird zunächst so angesetzt, wie er eben aus der Natur hervorgeht und wie er dann aber in die Gesellschaft eintaucht, von der Gesellschaft aufgenommen wird, also eher dann über eine Adoptionsfamilie zunächst mal, in der er aber als seltsam wahrgenommen und dann in ein Kinderheim abgegeben wird, weil er eben versucht, sich auch innerhalb der Gesellschaft das Natürliche zu bewahren. Es wird hier so beschrieben als Essenz, das heißt, er riecht an toten Tieren, um so diesen Kreislauf der Natur sich zu erhalten und ein Teil davon zu bleiben. Und das wird natürlich von den Adoptiveltern jetzt nicht so gerne gesehen, dass er diese ganzen toten Tiere da unter seinem Bett hortet, um ein Teil dieses natürlichen Kreislaufs auch zu bleiben.
Darf ich mal kurz nachfragen?
Ja.
Taucht dieser Junge so plötzlich auf wie auch Momo? Also aus dem Nichts, so als ob er schon immer da gewesen wäre und er kommt dann in die Gesellschaft hinein?
Genau, also das ist im Prinzip das, wie es so am Anfang dargestellt wird. Er kommt aus so einem Natursetting heraus, also wird dann quasi, eine menschgewordene Natur oder so, erscheint es mir auf diesen ersten Seiten. Die Geschichte wird erzählt aus der Perspektive von Mitbewohnern in diesem Kinderheim, die erstmal so erzählen, wie er überhaupt in das Kinderheim gekommen ist, die ihn dann aber auch dabei unterstützen, aus dem Kinderheim auszubrechen und sich dann eine Influencer-Existenz aufzubauen. Und er ist dann sozusagen aus der Natur am Output senden, um eine immer größer werdende Gemeinschaft dazu zu animieren, auch eins zu werden mit der Natur. Und das sind dann zuerst diejenigen, also diese Kinder aus dem Kinderheim, die dann auch schon erwachsen geworden sind, die er kontaktiert und die sich ihm anschließen. Und die Gemeinschaft wird dann immer größer. Das Ganze erfährt einen kleinen Bruch an der Stelle, als er sich verliebt und eine Beziehung eingeht und dadurch auch manchmal seinen Fokus ein bisschen verschiebt. Das wird auch auf den Seiten dann so dargestellt, wie er in den sexuellen Kontakt kommt mit der Frau und dadurch auch er so ein bisschen mehr sich auch darauf konzentriert, auf diese Beziehung. Ich bin nicht sicher, ich glaube, das Ende sollte ich jetzt vielleicht nicht verraten, aber es ist ein eher drastisches Ende, kann man sagen. Ja, es endet tragisch sowohl für Earthboy als auch für einige seiner Anhänger, aber genau dadurch wird natürlich auch so die Frage aufgeworfen, was kann eine Massenbewegung überhaupt natürlich für Konsequenzen haben, aber auch wie weit kann so eine Rückkehr zur Natur gehen, wie weit darf sie gehen und ja, dementsprechend sind da bestimmt Fragen mit verbunden, die man so stellen kann, aber so im ersten Moment, als ich es mir das erste Mal angeschaut habe, war ich eher so irritiert und dachte mir, ich weiß ja nicht, wie ich da den Zugang finden kann. Hast du denn schon so ein paar Bilder gefunden, Marc, die dir vielleicht
zusagen? Ja, ich habe eine Stelle gefunden, die ich ganz interessant finde, auf der Textebene vor allen Dingen. Also Earthboy ist sein Nickname auf Insta, nehme ich an.
Genau.
Earthboy verstand das Wesen des Menschen auf organischer Ebene. Er kannte ihn bis in den letzten Winkel. Er hatte ihm bei seiner Entstehung zugesehen. Das ist ja schon fast unheimlich. Also, dass er gewissermaßen eine manipulative Kraft entwickelt. Kann man das so sagen, dass er durch sein Social Influencing die Menschen manipuliert und in eine Richtung bewegt? Also eine Bewegung im besten Sinn initiiert?
Ja, dadurch, dass es ja aus der Perspektive seiner Jünger erzählt wird oder seiner Anhänger erzählt wird, wird es natürlich nicht so deutlich, was sozusagen seine manipulative Energie dann ist. Ich finde, es hat tatsächlich, und das ist auch, glaube ich, das, was mich dann vielleicht teilweise so ein bisschen irritiert bis abgeschreckt hat, so eine esoterische Note, ne, so dieses, ich steige so aus der geschundenen Natur auf und möchte dann die Menschen davon überzeugen, wieder mehr zur Natur zurückzufinden oder die Natur zu regenerieren oder sowas. Also an manchen Stellen ist es so ein bisschen esoterisch. Aber dann dadurch, dass es gleichzeitig in diese mediale Influencer-Kultur so eingebettet wird, wird es auch immer wieder aufgebrochen. Aber dieses Manipulative wird nicht so deutlich, eben weil ja diese Anhänger das erzählen und die diese Manipulation ja nicht meta-reflektieren. Aber man kann auch sehen, dass auf der Bildebene sich da die Erzählung auch ein bisschen unterscheidet, weil man sieht auch, dass Earthboy selber irgendwie immer weniger wird, also von den Farben, aber auch von den Konturen so ein bisschen, dass es ihm vielleicht auch dann zu viel wird, dass es also auch seine Entwicklung dann eher in eine negative Richtung geht.
Was würdest du denn sagen, wie ist dann der Titel zu interpretieren? Das finde ich ja ganz interessant. Es geht ja ums Following und dann heißt der Titel Unfollow.
Ja, genau. Also das habe ich auch gestern in diesem Interview mit dem Jurymitglied mir auch nochmal so angehört, dass es ja auch nochmal so mehrdeutig ist. Also weil eigentlich ja die Kultur auf Follower ausgerichtet ist und das ja auch bei ihm eigentlich der Fall ist. Aber dass ja gleichzeitig der Aufruf im Titel ist, eben nicht zu folgen. Und das kann man natürlich jetzt so auffassen, dass man nicht dem Mainstream folgen soll in der Zerstörung der Natur. Aber im Kontext der Geschichte wird natürlich auch dieses Following in Bezug auf Earthboy letztlich kritisch durch den Ausgang der Geschichte beleuchtet. Also insgesamt wird vielleicht die Frage gestellt, wie weit soll Following gehen und ab wann ist vielleicht ein Unfollow sinnvoller?
Genau. Also eine Verschränkung, würde ich sagen, von Digitalität als Topos mit kulturökologischen Fragestellungen.
Auf jeden Fall. Das kann man insgesamt ja feststellen, dass so BNE und Digitalisierung immer mehr zusammengedacht wird, Nachhaltigkeit und Digitalisierung, weil beides eben, denke ich, aktuelle Themen sind und man ja schon auch jetzt bei dieser Fridays for Future Bewegung gemerkt hat, wie viel Kraft so eine Bewegung dann erstmal haben kann, wenn sie eine Leitfigur hat, was ja jetzt hier auch der Fall ist, mit dieser allerdings etwas, wie gesagt, ja, esoterisch angehauchten Leitfigur. Und das wird, finde ich, schon auch ganz gut gezeigt. Also diese Zunahme an Followerzahlen. Aber wie man es ja auch bei Greta Thunberg dann gesehen hat, dass es auch zunehmend zu kritischen und vielschichtigen und vielleicht auch zerstörerischen Diskursen kommt. Ne? Also das hat man bei ihr ja auch gesehen. Und ich finde, das wird auch aufgegriffen, dass eben so eine Funktion als Leitfigur einen auch kaputt machen kann oder einen auch angreifen kann, einem auch an die Substanz gehen kann. Ich finde, das zeigt das eben auch nochmal.
Genau. Würdest du sagen, das ist etwas für die Sekundarstufe 2?
Ja, ich habe genau gestern noch mal so ein bisschen rumgeschaut. Es wird empfohlen ab 14 Jahren. In diesem Interview wurde es dann aber eher ab 15 Jahren empfohlen. Ich denke, es ist jetzt so in dem Bereich anzusiedeln. Von daher für die Schule wahrscheinlich dann wirklich eher Richtung Sek 2, ja.
Wirklich sehr schön, Unfollow. Das werde ich aber ganz in Ruhe am Abend lesen. Das ist eine schöne Abendlektüre.
Ja, super, Marc. Da haben wir doch jetzt wirklich spannende Lektüren. Ich bin total begeistert über dieses Potpourri und auch über die Auseinandersetzung damit. Vielen Dank für diese grandiose Idee von dir.
Ich danke dir auch. Das hat mir wirklich sehr viel Spaß wieder gemacht, diese Folge mit dir zu produzieren. Es war ja die letzte Folge für dieses Jahr, aber im nächsten Jahr geht es weiter. Darauf freue ich mich schon sehr. Und wir hatten jetzt 4 Bilderbücher mit eher gedeckten Farben oder eher mit einer reduzierten Farbpalette. Und in den Januar, in das neue Jahr, starten wir mit einem sehr bunten Comic, einem Kindercomic, und zwar von Camille Jourdi, die Funder wollen, wenn ich es jetzt richtig ausgesprochen habe, darüber können wir ja noch in der nächsten Folge diskutieren, erscheint oder ist schon erschienen im Reprodukt Verlag. Und damit wollen wir uns in der Januarfolge auseinandersetzen. Bis dahin wünschen wir euch jetzt ein paar schöne Feiertage und hoffentlich auch Erholung und dann einen guten Rutsch in das neue Jahr 2021 und freuen uns, wenn ihr dann wieder dabei seid bei den Bremer Bilderbuchgesprächen.
Vielen Dank und natürlich auch gute Lektüre über die Feiertage und dir auch schöne Weihnachten, Marc.
Das wünsche ich dir auch, Elisabeth.
Dankeschön. Bis dann. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.